Guten Morgen miteinander. Als Ziel der aktuellen Predigtserie soll sein, dass du einen persönlichen Zugang zu der Bibel besser findest, dass du den festigen und vertiefen kannst. Gott will unmissverständlich mit uns Menschen Gemeinschaft haben. Das sagt er in einem der bekanntesten Vers bei Johannes 3,16, sagt er, dass er die Menschen, uns Menschen so sehr gern gehabt, dass er seinen Sohn geschickt hat auf die Erde, dass er für uns gestorben ist und alle, die ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Was ist doch das für eine Liebeserklärung von Gott an uns Menschen? In der Bibel lernen wir Gott, den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist kennen. Also ist es essentiell wichtig, die Bibel zu lesen. Grundsätzlich ist es aber ein Fehler, die Bibel zu lesen. Ich hoffe, der Heilige Schock sitzt. Die Bibel ist kein reines Textbuch, sondern es ist ein Glaubensbuch. Die Bibel ist nicht nur von intelligenten, weisen Autoren verfasst worden, um das Wissen der Menschen zu vergrössern. Nein, wir lesen da im 2. Timotheus 3,16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Die Bibel ist also ein Glaubensbuch. Das sehen wir an der nächsten Stelle. Matthäus 4,4, wo Jesus sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wenn man das Wort ausgeht ein bisschen genauer anschaut, dann hat das eine Bedeutung von aktiv, permanent rausfliessen. Also das heisst, Gott redet nicht irgendwann einmal vor ein paar hundert Jahren oder vor ein paar tausend Jahren, sondern Gott ist heute noch aktiv, sein Wort fliessen zu lassen, immer und immer wieder, damit wir Orientierung bekommen, wenn wir die Worte auch annehmen. Um das zu verstehen, brauchen wir die Hilfe vom Heiligen Geist, so wie es Jesus selber sagt in Johannes 14. Es heisst dort, oder er sagt, es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Vielleicht erinnert ihr euch an Kämmerer, wo die Jesaja-Rolle liest, wenn sie die Apostelgeschichte 8 lesen können. Der Philippus wird durch den Heiligen Geist zu dem äthiopischen Regierungsbeamten geschickt. Der Philippus hört, wenn er da in der Jesaja-Rolle liest und fragt, verstehst du, was du da liest? Der Kämmerer sagt ihm dann ganz ehrlich, wie soll ich verstehen, wenn man das niemand erklären tut? Und schon sind die beiden im Gespräch. Und der Beamte, dem gehen die Lichter auf über dem Text. Und er versteht, wie die Liebe von Gott zu den Menschen beschrieben ist und er entscheidet sich für ein Leben mit Gott. Er versteht, glaubt und handelt entsprechend. Der Dreiklang ist der Schlüssel, wie man Text in der Bibel in unser Leben reinnehmen oder einfliessen lassen. Also was bestimmt mein Leben? Es sind meine Gedanken, das, was ich glaube, das bestimmt mein Leben. Wie ich am Anfang erwähnt habe, die Bibel ist kein Textbuch, sondern ein Glaubensbuch. Die Worte von Gott werden da lebendig, wenn ich es höre, glaube und in meinem Herzen annehme und es tue. Und wenn nicht, dann bleiben die Worte nur tote Buchstaben. Ich habe da einen interessanten Vers gefunden. Im Hebräer steht, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen, das ist das Volk Israel damit gemeint, aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit ihrem Glauben verband. Ich denke, das trifft den Nagel auf den Kopf. Das Wort von Gott nutzt hören und mir ein entsprechendes Wissen anzeigen, das nützt uns wenig. Das nützt dir und mir relativ wenig. Wenn du und ich die Bibel nehmen und darin lesen, dann müssen wir uns vorher entscheiden, ich will hören, ich will glauben und ich will es tun. Dazu zwei Beispiele. Ich habe die letzte Woche einen aktuellen AVC-Bericht gelesen, also von Aktion für verfolgte Christen. Und dort habe ich von einem Sudanesen gelesen, da schreibt er: Da wurde der Folterknecht von einer so großen Wut gepackt, dass er eine Eisenkette um seine Faust wickelte und mich damit ins Gesicht schlug. Immer und immer wieder, bis ich nichts mehr sehen konnte. Und als er auf mich einschlug, da wusste ich plötzlich, ich konnte ihn hassen oder und mein Herz verseuchen damit, oder ich konnte ihm vergeben und ihn lieben und mein Herz bewahren. Und um alles in der Welt wollte ich mein Herz bewahren. Ich denke, der Mann, der hat nicht nur die Bibel gelesen. Er hat sein Denken verändern lassen durch das, was er in der Bibel gelesen hat und was ihm in ihm eine Lebung geworden ist. Er hat sich den Frieden mit Gott nicht nähern lassen durch das, was um ihn herum passiert. Das zweite Beispiel, ein Freund von mir, der einmal mit der Päckli-Aktion in die Ukraine gefahren ist und die dort verteilt hat, der hat mir letztens gesagt, also wo der Krieg schon gelaufen war, hat er mir gesagt, los, Christen in der Ostukraine, die sind davon überzogen, dass Gott keine Fehler macht. Und sie helfen so gut sie können, obwohl sie zum Teil selber nichts mehr haben. Also finde ich es gewaltig, wenn Christen sagen, Gott macht keine Fehler, in Situationen, wo man ja, menschlich gesehen nicht verstehen kann. Also ich höre das, ich bin sprachlos und denke, da habe ich ihre Gebete nötig, dass so ein Glaube in mir wachsen tut. Ich hoffe, dass ihr versteht, wenn ich sage, die Bibel ist kein Textbuch, sondern es ist die Kraft von Gott, die drin enthalten ist. Darum sollen wir die Bibel nicht nur lesen, sondern sie auch essen. Und über den Text, den man liest, nachdenken. Es gibt da dazu, probier es einfach mal aus. Es gibt, ich will dir Mut machen, denk mal eine Viertelstunde, wenn du Zeit hast oder dir Zeit nimmst, über den Vers noch oder über die Aussage noch, der Herr ist mein Hirt. Was bedeutet das für mich, wenn der Herr mein Hirt ist und mich an der Hand nimmt und mit mir geht? Denk einfach darüber nach. Bet darüber und lass dich von Gott berühren. Und so fangen Texte aus der Bibel an von Leben. Was würdest du mir antworten oder sagen, wenn ich dich fragen würde, weißt du zu Abend einmal noch, was du am Morgen in der Bibel gelesen hast? Wie viel davon lebt in dir? Was hat dein Herz satt gemacht und was hat deiner Seele davon gut getan? Also gehen wir zurück zu unserer Serie «Essentiell die Bibel». Mich hat in diesem Zusammenhang interessiert, was «essentiell» überhaupt heisst. Und das ist ein Begriff aus der Chemie. Du wüsstest es als perfekt, oder? Also, ein essentieller Stoff ist eine chemische Verbindung oder auch ein chemisches Element. Und der Stoff, oder der essentielle Stoff, ist für einen Organismus lebensnotwendig. Ich finde das eine sehr schöne Definition. Eben, wir sind da essentiell an der Bibel dran, oder? Und bis jetzt haben wir in dieser Serie über die beiden Punkte anhalten und hinsetzen nachgedacht und heute heisst es entdecken, erforschen. Wie kann ich einen Bibeltext entdecken? Wenn ich jeweils intensiver über den Text nachdenke, so wie jetzt, die letzte Woche, wenn es darum geht, eine Predigt vorzubereiten, dann brauche ich da ein paar Hilfsmittel dazu. Eins davon ist der Bibelserver vom ERF. Ich finde den genial. Man hat einerseits da, man kann da oben kann man die Übersetzungen wählen. Ich habe jetzt da mal ein paar ausgewählt. Es hat noch mehr dazu und dann kann man einen Text, den man da oben eingibt, kann man parallel lesen. Und man kann es so vergleichen. Es ist noch interessant, welche Übersetzung wie übersetzt. Man hat hier ein Hilfsmittel, unter anderem das hier. Vielleicht kennen das. Das sind die Trickfilme, wo es einmal darum geht, wenn man ein Buch oder einfach einen Text will, erklärt haben. Also ich finde die Filme da unten genial. Also da wo es darum gegangen ist, was um das Lukas-Evangelium, habe ich da drauf geklickt, habe mich informieren lassen in 5 Minuten, um was beim Lukas geht. Das ist also perfekt. Es hat da unten hat's ERF-Predigten, also so Kurzpredigten, Kurzbotschaften, wenn man dem will sagen, so Tagesbotschaften, wenn man zu bestimmten Bibelfersen. Also wenn ich jetzt da oben einen Bibelfers eingebe, dann hat's da unten, kann ich da Andachten hören. Ist mir auch schon Hilfe gewesen. Dann das Zweite, was ich brauche, ist die Deutsche Bibelgesellschaft, die hat eine geniale Seite. Man hat Online-Bibeln, es hat auch dort eine Bibel-App, es hat, man sieht jetzt hier nicht, im Menü kann man biblische Textforschung anklicken, es hat Bibellexikon, es hat sogar Religionspädagogik drin, Bibelwissen, Bibelkommentar, einfach das geniale Seite. Dann, ich für mich verwende jeder. Die Begegnung fürs Leben, eine Studienbibel. Ich habe jetzt hier gerade, weil wir da im Johannes sind, habe ich hier das Johannesevangelium angeklickt. Man kann die Einleitung nehmen, Bibeltext, Kommentar. Ich habe den Kommentar gerade offen, weil da komme ich nachher noch drauf zurück. Es gibt auch andere Unterlagen. Ich komme dann heute auch noch mal drauf zurück, auf die sogenannte Harmonie-Studienbibel. Das sind die 4 Evangelien, die sich die Mühe genommen haben, oder der Verfasser hat sich die Mühe genommen, Geschichten chronologisch darzustellen. Aber wir sehen es dann nachher noch. Also bei dieser Harmoniebibel geht es darum, die zeitliche Abfolge der Bibeltext, das ist im Vordergrund. Und wir werden jetzt heute Morgen mal noch einen Text miteinander anschauen.
In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.
Vielleicht denkst du jetzt, klar, die Geschichte kenne ich, die habe ich schon oft gehört. Gehen wir zum nächsten über. Bevor wir jetzt aber in den Bibeltext von heute hineingehen, ist es wichtig zu verstehen, eben was dortmal passiert ist. Wie es dortmal war, wie es gesellschaftlich war, geschichtlich, kulturell. Und das aus der göttlichen Perspektive ein bisschen anzuschauen. Die Aktualität von hier ist wichtig, denke ich, wenn man einen Text anschaut, bevor man dann das Gelesene probiert, in die heutige Zeit zu übersetzen. Also, tauchen wir doch mal in den Text ein. Es heisst, danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees Tiberias. Was heisst danach? Du denkst, ja klar, Das Kapitel 5 hört mit dem Vers auf und geht dann nachher über in Vers 6, Kapitel 6. Wenn man jetzt aber die Studienbibel nimmt, dann sieht man da, das sind die chronologischen Erlebnisse oder Ereignisse. Und da hört der Johannes auf und geht da wieder weiter. Und zwischen dem Ereignis und dem Ereignis, also zwischen dem letzten Vers vom Kapitel 5 und dem ersten vom Kapitel 6 sind 43 Ereignisse. 43 Ereignisse, unter anderem Bergpredigt, verschiedene Wunder, Gleichnis, die Aussendung der 12 Apostel. Gut sichtbar in dieser parallelen Darstellung ist das, dass die Schreiber durch ihre Persönlichkeiten verschiedene Schwerpunkte gesetzt haben. Also man sieht, da gibt es Gleichnisse, die erwähnt nur der Matthäus. Die sind weder beim Markus, noch beim Lukas, noch beim Johannes. Oder es gibt anscheinend Geschichten, wo oder Begebenheiten, eben wie zum Beispiel die Speisung der 5000, das erwähnen alle. Ich finde das noch speziell, einfach das mal so können zu sehen. Wir haben das hier in dem MyFriends-Kurs, das ist Basis, um ein bisschen zu schauen, wie hat Jesus gelebt, also wie ist sein Leben abgelaufen. Das sieht man hier sehr schön. Also. Was wichtig ist, um den Text ein bisschen besser zu verstehen, ist da, dass es sind zwei einschneidende Ereignisse gewesen vorher. Und zwar sind einerseits die 12 Apostel von ihrem Evangelisationseinsatz zurückgekommen und der Johannes der Täufer ist enthauptet worden. Ich denke, es sind zwei total entgegengesetzliche Gefühlsmomente, die hier beschrieben sind. Und darum denke ich, haben sie sich da auch zurückziehen wollen. Also das ist eigentlich die Basis gewesen zu selber Zeit, Galiläa. Und sie sind dann über auf die andere Seite vom See. Und haben dort, ich denke, sie haben dort sicher eine Zeit sich nehmen, wo sie austauscht haben. Einerseits, was sie im Auftrag von Jesus für Zeichen und Wunder erlebt haben. Eigentlich ein erfreulicher Moment. Und andererseits ist sicher das Thema von der Enthauptung von Johannes ist gegenwärtig gewesen. Und was man dann auch lesen davon ist, dass eine grosse Volksmenge dem Wunder Jesus gefolgt ist und weitere Sensationen hat erleben wollen. Also gehen wir weiter. Und es folgt ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Eben die große Volksmenge. Was ist es echt gewesen, dass so viele Leute Jesus nachgelaufen sind? Ist es Sensationslust gewesen? Sind die Leute fasziniert gewesen von dem, was Jesus tut? Haben sie weitere Sensationen gesehen? Oder haben sie sogar darauf gehofft, dass Jesus jetzt politisch wird und den Tod von Johannes rächen tut? Weil sie ihn ja später zum König machen wollen. Gehen wir weiter. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Ja, Passa, was ist das? Was ist das jetzt schon wieder? Das Passa ist das Erinnerungsfest. Und an was tun sich die Juden erinnern? Das Passa ist eines der wichtigsten Feste der Juden. Und zwar erinnern sie sich an den Auszug von Ägypten, also die Befreiung vom Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Gehen wir weiter. Also, und Jesus die Augen aufhob und sah, dass es eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Das ist eine Textpassage, wo eben der parallele Text aus dieser Harmonie-Bibel heraus sehr interessant ist. Das ist der gleiche Moment, beschrieben in Matthäus, in Markus, in Lukas und in Johannes. Was fällt euch da auf? Wie? Ja. Also es ist interessant. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und da spricht Jesus zu Philippus. Woher? Also nur der Johannes erwähnte Philippus und die Geschichte finde ich noch speziell. Anscheinend ist das genau am Johannes wichtig gewesen, dass er muss persönlich gefragt haben. Und für die anderen drei Schreiber von Matthäus, Markus und Lukas, denen ist das nicht so wichtig gewesen. Sie haben einfach aufgenommen, dass Jesus gesagt hat, schau dir. Und da wird's extrem persönlich, weil Jesus sagt, Philippus, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir lösen. Es ist noch speziell, weil der Philippus, der stammt aus Bethsaida. Und Bethsaida, Bethsaida ist eben, er stammt schon aus der Gegend, wo sie jetzt sind. Also ist eigentlich er derjenige, wäre er der Spezialist. Er wüsste ja genau, er kennt sich ja aus und weiss, wo was ist, wo Willi Bäckerei ist. Also Jesus fragt ihn, weil er sich am besten auskennt hat. Ich denke, das und weil er noch etwas wieder lehren, das kommt dann später noch dazu. Also Philippus war einer von den ersten vier Jüngern und später auch einer von den 12 Aposteln. Hat Philippus nicht auch später dem äthiopischen Beamten eben die Jesaja-Rollen erklärt? Nein, das ist eben ein anderer Philippus. Der Philippus in der Apostelgeschichte, das ist ein Diakon gewesen und wird da später als Evangelist genannt und auch beschrieben. Interessant finde ich, dass die Szene mit dem Philippus eben in diesen drei parallelen Berichten von Matthäus, Markus und Lukas nicht vorkommt. Und interessant ist auch, die vier Speisungswunder parallel zu lesen, was für Schwergewicht die jeweiligen Schreiben gelegt haben. Aber, das muss man sagen, in der Kernaussage sind sie gleich. Gehen wir weiter. Dies sagte er nur, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Also warum hat Jesus den Philippus geprüft? Eigentlich schwebt der Philippus auf Wolke 7, weil sie kommen ja von dem Missionseinsatz zurück, wo sie Zeichen und Wunder erlebt haben, wo sie hell begeistert retour kommen und eigentlich wissen, dass bei Gott nichts unmöglich ist und jetzt ja, wieder zurück in die Realität. Ist anscheinend das wieder vergessen. Ich denke, dass Jesus ihm möchte sagen, Philippus, denke an die grenzlose Dimension vom Himmel, wo du ja erlebt hast. Jetzt will ich dich da nochmal eine Lektion mehr lernen. Jesus hat genau gewusst, es steht ja da, er hat gewusst, was er tun will. Also er hat gewusst, dass es keine menschliche Lösung gibt, wo die Menschenmasse satt machen kann. Dann Philippus antwortete, für 200 Denare Brote reiche nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. An dieser Stelle möchte ich da auf die unterschiedlichen Übersetzungen verweisen. Ich gehe dann einmal auf den Bibelserver vom ERF. Da habe ich jetzt Elberfelder und das Neues Leben. Da steht 200 Denare. Das ist sehr wortwörtlich übersetzt. Also man hat ja den ersten Teil von der Serie gesehen, wo es darum gegangen ist, welche Übersetzungen gibt es. Dass die Elberfelder sehr Wert auf Übersetzungstreue legt. Und beim Neuen Leben, dort kommt eine gewisse Interpretation rein. Also das Neue Leben legt Wert auf Verständlichkeit. Ich meine, für uns sagt 200 Denare sagt uns nichts, weil wir also die Währung nicht kennen. Aber das ist doch schon ein stärkerer Ausdruck, wenn der Philippus sagt, es würde ein kleines Vermögen kosten. Also, schauen wir mal an, wie viel 200 Denare wirklich sind. Um das feststellen können, ist noch interessant, hat der Philippus ja zum Judas müssen gehen. Der Judas war ja der Schatzmeister, er hatte Kasse. Jesus hätte ja können den Judas fragen, wie viel Geld haben wir in der Kasse. Aber nein, er fragt den Philippus. Oder respektive der Philippus gibt ihm ja die Antwort. Also hat er schauen, wie viel haben wir überhaupt noch in der Kasse. Also, ein Denar ist ein Tageslohn. Und das wären also 200 Tageslöhne. Wenn wir von einer 5-Tage-Woche ausgehen, dann sind das 40 Wochen. Das ist ein Jahresgehalt. Gilt nur für die Lehrpersonen. Aber es ist wirklich, es ist eine beträchtliche Summe. Ich denke, ein Jahresgehalt haben sie in der Kasse gehabt. Und er sagt, du, das lange nie nicht hin. Wir haben keine Chance. Der Philippus stellt fest, du, da ist etwas, da geht etwas nicht auf. Und ja, ich denke, in dem Zusammenhang wird Jesus sich dem Philippus lehren, du, das Geld ist nicht alles. Wir können nur so viel in der Kasse haben, es langt einfach nicht. Jetzt geht er dann weiter, wir kommen der Lösung langsam näher. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so vielen? Da ist ein kleiner Bub, der einfach gibt, was er hat. Und überlegen wir uns mal, wenn schon der Bub etwas dabei hat, er hat ja Brot und Fisch gehabt, dann denke ich, er ist ja nicht der Einzige, der etwas dabei hat, sondern es noch andere Menschen gehabt, die auch etwas Essbares dabei haben. Nur, ich denke, die haben nicht wollen teilen. Also so kann ich das verstehen, wenn ich da jetzt noch ein bisschen weiter denke. Es steht nicht so im Text, das ist jetzt meine logische Überlegung. Dass wenn der Bub etwas dabei hat, dass andere auch etwas dabei haben. Und wenn der Bub nur teilt, die anderen nicht teilen. Also, kommt uns das Wenige nicht irgendwie bekannt vor, was da ist? Auf jeden Fall bin ich dann erinnert worden an eine Geschichte, die ich auch genial finde, wo der vom Elia bei der Witwe in Zarpat, die heisst, also die Witwe, sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Auch da, es hört einfach nicht auf, ein Vermehrungswunder. Ist also nicht zum ersten Mal. Es gibt noch mehr so Geschichten, wo das Menschliche nicht, also wo das Materielle nicht aufhört. Gehen wir weiter. Jesus sprach Macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Was macht Jesus? Er nimmt das Unmögliche vorweg. Er sagt, die Menschenmenge sollen sich parat machen, sie sollen da sitzen. Die Frage ist nur, eigentlich sind wir uns gewöhnt, dass wir zuerst kochen und dann ist es parat und dann sitzt man an. Aber da geht es irgendwie umgekehrt. Jesus sagt, sitzt an, obwohl nichts rum ist. Ich denke, da wird der eine oder andere sich gefragt haben, was soll jetzt das? Also Jesus organisiert sich so, dass das Wunder geschehen kann. Und Jesus macht einen sichtbaren Vertrauensschritt, dass er das, was passieren soll, nimmt er vorweg, indem er die Leute sitzen lässt und sich vorzubereiten für ein Essen. Speziell finde ich auch noch das mit der Zahl, die 5000. Auch da, es gibt andere Evangelisten oder Evangelien, die da schon ein bisschen mehr interpretieren. Der Matthäus schreibt zum Beispiel, dass es ungefähr 5000 Männer gewesen sind, ohne Frauen und Kind. Also der Matthäus erwähnt das. Wenn man das jetzt anschaut und da noch Frauen und Kinder dazuzählt, dann kommt man etwa auf 20'000 Nasen. Also ist das Essenswunder viermal grösser gewesen, als man es da liest. Aber wenn man einfach so 5000 liest, dann okay, 5000 Nasen. Aber es sind viermal mehr gewesen. Also, gehen wir einen Schritt weiter. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Mir ist dann durch den Kopf oder mir ist aufgefallen, das Wort Danke. Warum dankt Jesus? Was heisst das eigentlich? Danke sagen. Das hat mich interessiert. Und dann, wenn ich ja gesagt habe, gibt es da so eine Webseite von der Bibelwissenschaften. Und da kann man Begriffe eingeben, unter anderem. Hier. Und dann kommt der Begriff Danken, wird dann erklärt. Und das wird beschrieben oder da wird Danken erklärt. Dann habe ich das durchgelesen und was mich zwei, drei Punkte will ich daraus herausnehmen, was ich sehr wichtig finde, dass Danken ein menschliches Grundbedürfnis ist, auf der Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Und ein Dank in der Öffentlichkeit ausgesprochen, so wie ihn Jesus da sagt, er sagt das vor allen Menschen öffentlich, wertet der Dank stärker auf. Es ist also ein Zeichen von Respekt, Anerkennung und besondere Würdigung von dieser Person, wo man dann ja danken tut. Und was man da danach, was dann da auch erklärt wird, und was für mich noch speziell war, oder erstaunlich, dass es im Hebräischen keinen direkten, eigenständigen Begriff für Danke gibt. Es wird dann erklärt, dass Danke von Denken abgeleitet wird. Und es ist nicht so, dass 1 gleich 1 ist, sondern 1 ist gleich vielleicht auch 3 minus 2 oder 4 minus 2 plus 1. Also muss man sich das vorstellen, wenn es keine entsprechenden Wörter gibt. Habe ich so nicht realisiert oder nicht wahrgenommen, finde ich noch speziell. Also in der sogenannten semitischen Sprache, wo das Hebräisch und das Arabisch reingehören und ein Teil davon ist, gibt es immer wieder keine direkten entsprechenden Wörter, sondern die Wörter müssen übersetzt oder umschrieben werden. Man kann es nicht eins zu eins übersetzen. Ich denke, wisst ihr, könntet ihr bestens Bescheid geben. Ich denke, im Afa gibt es auch nicht für alles ein Wort, oder? Also. Genau. Andersrum gesagt oder vereinfacht gesagt, der Luther hat das, was im Hebräischen mit Loben und Preisen beschrieben ist, oder die Haltungsweise, tut der Luther mit Danken übersetzen. Man kann es auch so sehen. Für mich wird da eine enorme Herausforderung sichtbar, wortgetreu zu übersetzen, was das heisst. Vor allem dann, eben, wenn es keine direkten, vergleichbaren Wörter gibt und die Bedeutung aus dem Zusammenhang heraus abgeleitet werden müssen. Da gibt es einen Spielraum von persönlicher Interpretation oder von der Sicht der Dinge. Damals wie heute, denke ich, heute vielleicht schneller, aber entwickeln sich die Sprachen. Und wenn man daran denkt, dass das Alte Testament über einen Zeitraum von 2000 Jahren geschrieben ist, und ich weiss nicht, ob wir 400 Jahre alte deutsche Texte könnten lesen, ob wir es überhaupt noch könnten lesen von der Sprache und ob wir es überhaupt noch verstehen, finde ich, ist eine Herausforderung. Beim Neuen Testament ist es einfacher, das ist über eine Zeitdauer von 50 Jahren geschrieben worden, da... Das ist noch einheitlicher gewesen, sagen wir es so. Aber was ich klar betonen will, ist, der Autor hinter diesem Text, das ist ja der Geist Gottes. Und der ist der gleiche. Damals wie heute. Und er übersetzt dortmals wie heute noch genau gleich. Da muss ich sagen, wow, was für eine Hilfe. Wenn ich einen Bibeltext lese, dann tut mir der Autor helfen, dass ich das verstehe. Obwohl es 2000 Jahre zurück ist und welche Sprache geschrieben worden ist, wo ich nicht verstehe oder wo schwierig ist zu übersetzen, weil es keine direkte Übersetzung gibt. Also, gehen wir weiter. Mittlerweile haben sie gegessen und sind satt. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkommt. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken, von den 5 Gerstenbrote, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Auch da, 12 Handkörbe mit Brocken von Gerstenbrot, ist noch viel. Also mehr als am Anfang war. Und es haben doch wie wir vorher gesehen haben, etwa 20'000 Leute davon gegessen. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder zurück auf den Berg, er allein. Was mir da ins Auge gestochen ist, ist das Wort erkennen. Also Jesus hat gesehen und erkannt das Potenzial von der Begeisterung von seinen Zuhörern. Und warum können wir uns fragen, warum stellt sich Jesus den Willen der Menschen entgegen? Es wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, um sich feiern zu lassen. Der Augenblick vom Wunder. Jesus ist im Zentrum gestanden, er hat die totale Aufmerksamkeit und Bewunderung. Er hätte das geniessen, hätte das Bad in der Menge geniessen. Aber nein, Jesus weicht aus. Und ich denke, Jesus war sehr auf seinen Auftrag fokussiert gewesen und hat sich durch nichts davon abbringen lassen. So, ich hoffe, du hast heute Morgen etwas von dem Essensvermehrungswunder entdeckt, wo du vielleicht bis heute noch nicht gesehen hast oder anders verstanden hast, dass doch noch etwas Neues aus diesen 15 Versen herausgekommen ist. Ich hoffe, dass deine Bibel immer mehr von einem Textbuch zu einem Glaubensbuch wird und zur Tat kommt. Ich für mich persönlich kann sagen, seit rund anderthalb Jahren habe ich angefangen, mich bewusst auf Gott auszurichten, auf Gott den Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und anhand von Bibelstellen mache ich das festmachen und da mache ich für mich persönlich, ich brauche das jeden Tag, mache ich das glaubend für mich bekennen, wer die drei göttlichen Teile sind, was die drei göttlichen Teile für mich tun haben und tun, was ich für eine Identität bekommen habe und wer ich bin. Und danach will ich handeln. Und ich merke, wie sich mein Denken verändert. Und Jesus Christus hat mich befähigt und begabt, mein Leben so zu führen, dass es Gott gefällt. Das ist vielleicht ein bisschen selbstüberheblich, ist es aber nicht, denn das ist Tatsache aus der Bibel. Es ist ein Vers, der mein Denken verändert hat, und den will ich euch als Schluss mitgeben. Und ich den Vers mal so... Es hat einen Moment gegeben, wo mich der Vers getroffen hat. Und seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Es heisst im 2. Petrus 1, Vers 3, denn dessen göttliche Kraft, aus dem Zusammenhang heraus weiss man, dass es Jesus ist, also es ist von Jesus dreht. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Es ist alles vorhanden. Es liegt an mir, das zu glauben und das in Anspruch zu nehmen, dass ich befähigt und begabt bin. Dazu habe ich kürzlich ein modernes Gleichnis gehört. Ich finde das auch speziell. Wo Jesus in den Himmel kommt, fragen den Engel, und jetzt? Ja, wenn du nicht mehr auf der Erde bist, wie geht denn dein Auftrag weiter? Oder wie geht denn der Auftrag vom Vater im Himmel weiter? Was passiert jetzt? Und dann hat Jesus gesagt, ja... Ich habe 11 Leute, die gesagt haben oder die sich verpflichtet haben mit mir oder die sich verpflichtet haben, auf dieser Welt den Auftrag weiterzuführen. Und dann fragen die Engel Jesus, ja, glaubst du das? Ist das dein Ernst? Hast du keinen Plan B? Dann sagt Jesus, nein, ich habe keinen Plan B. Und ich denke, das ist der Plan A. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und weil Jesus keinen Plan B hat, weil die 11 Jünger das gemacht haben oder respektive das umgesetzt haben, weil sie ausgerüstet waren, sie sind begabt, sie haben Gaben bekommen, sie sind befähigt, ein Leben zu leben, wie es Gott gefällt. Und weil sie das gemacht haben, darum sitzen wir heute da. Das finde ich höchst spannend. Das, oder die, ja. Also die Konsequenz von diesem Vers hat mich recht getroffen. Wie gesagt, es ist eine von diesen Bibelstellen, die du oder durch die mein Glauben, oder ich muss so sagen, der Text, wenn ich den glaube, dann kommt der Hand um die Füße über und löst in mir eine Reaktion aus. Und ich wünsche euch allen, die Reaktion, respektive den Dreiklang, dass wenn wir die Bibel lesen, wenn wir es hören, dass man es hört, ja glaubt und dass wir den Glauben dann auch tun. Amen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist. Du hast dich limitieren lassen in den menschlichen Körper. Und du hast den Heilsplan vom Vater im Himmel hast du ausgeführt. Du bist auf die Welt gekommen. Du hast uns den Vater im Himmel gezeigt. Du hast das Himmelreich angefangen. Und du hast das Himmelreich starten lassen. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du... Ja, dass du alles für uns tun hast und uns alles mit allem befähigt ist, was wir brauchen, dass wir ein Leben leben können, das dir gefällt. Ich danke dir, dass du uns befähigst zu so einem Leben und dass so ein Leben nicht weit entfernt ist, sondern das ist absolut für jeden Einzelnen möglich. Und dafür danke ich dir, dass du uns dazu befähigt hast, Jesus Christus, durch deinen Tod am Kreuz, wo du uns versöhnt hast mit dem Vater im Himmel und wir so freien Zugang zum Vater im Himmel haben, dafür danke ich dir. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du durch uns wirkst, wie Jesus Christus uns dazu befähigt hat. Amen.